ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Once there was a day. We were together all the way. An endless path unbroken. Ich hatte so viele Jobs, zum Beispiel in Köln während meiner Schauspielschule und auch hier in Berlin letztendlich auch, hatte ich 5 Jobs neben der Schauspielschule. Ich habe gekellnert, geputzt, in einem Kiosk gearbeitet, im Fitnessstudio gearbeitet und gebabysittet. Also wirklich, es war richtig, richtig krass und in Berlin auch direkt hier angefangen zu arbeiten, Flyer zu verteilen und so weiter. Ich habe immer sehr hart gearbeitet, aber das war auch mal gut, weil ich dachte, du weißt nie, wie es ist mit der Karriere, ob das jetzt klappt als Künstler, und ich wusste, egal was kommt, ich werde überleben. Mhm. I will survive.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Woche für Woche sitzen mir hier interessante Persönlichkeiten gegenüber, schon seit 23 Jahren. Können Sie sich das bitte vergegenwärtigen? So lange sind wir schon dabei und fast schon, naja, nicht ganz, ich glaube so 15, 16 Jahre als Podcast. Und Woche für Woche gibt es hier neue Geschichten und die damit verbundenen Songs aus dem Leben meines Gastes. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Sie kennen diese Gedanken sicherlich. Wenn eine Situation komplett entgleitet, man steckt noch mittendrin, da setzt sich einem das kleine Äffchen Lebenserfahrung auf die Schulter und flüstert, jetzt gerade ist es schlimm. Aber später wirst du es gut weitererzählen können. Wie wir alle gerät auch unser heutiger Gast regelmäßig in solche Situationen, aber leider wohl etwas regelmäßiger als die meisten von uns. Und leider auch nicht, weil ihr gerade die Milch auskippt, während die Wohnung brennt und irgendjemand an der Tür klingelt. Bei ihr reicht es offenbar, dass sie eine schwarze Frau ist und plötzlich beispielsweise im Zug jemand neben ihr steht und sagt, sie wissen aber schon, dass sie hier in der ersten Klasse sind. Thelma Boabeng nimmt Pfeile wie diesen, zieht sie sich aus dem Herz und macht daraus sehr pointierte und lustige Geschichten. Aber das quasi nur nebenbei. In ihrem Hauptleben arbeitet die 1981 in Ghana geborene und im Rheinland aufgewachsene Schauspielerin auf renommierten Bühnen in Berlin, Hamburg oder Zürich. Und sehr viel vor der Kamera, zum Beispiel im Tatort, im Hotel Adlon, Berlin Alexanderplatz und in der Rolle, die ihr auf den Leib geschrieben wurde. Im ZDF als die Polizistin, eine vom BKA entsandte Profilerin. Es ist fast unmöglich, Thelma Boabeng mal einzufangen, aber jetzt sitzt sie endlich bei uns im Studio.
Mit Handschellen an den Stuhl gekettet, die Polizistin, damit du nicht gleich wieder aufspringst für den nächsten Termin. Herzlich willkommen, liebe Thelma.
Hallo. Was für ein schönes Intro. Ich bin begeistert. Es ist schön, so eine Zusammenfassung von sich selbst mal zu hören.
Ja, das passiert ja im Moment ziemlich häufig. Ne? Ja. Also du gehörst nicht mehr ganz zur Generation der Künstlerinnen und Künstler, über die Presse so ganz viel macht. Es gibt genug, klar, und wird es auch weiterhin geben. Aber wenn ich jetzt so gucke, in den gängigen Medien, um mich vorzubereiten, ne, das meiste findet irgendwie in Podcasts statt oder in Fernsehsendungen, Interviews online, auf YouTube finde ich so ein paar Sachen
Social
und so weiter.
Media, ja.
Social Media, ganz genau. Und da erlebst du es gerade in hoher Geschwindigkeit, ne? Also schon seit einiger Zeit, du machst länger schon sehr erfolgreiche Sachen. Wie fühlt es sich an, wenn es gerade so auch in so einer akuten Phase ist, wenn du jeden Tag irgendwo anders aufwachst?
Oh, also einerseits liebe ich das ja, also letztendlich dieses Jet Set Acting Life ist ja mit ein Grund, warum man das auch macht, ne? Wenn man, also in meiner Vorstellung früher als Kind habe ich immer gedacht, man ist viel mit seinem Koffer unterwegs. Ich habe mich immer so am Flughafen gesehen, wie ich mit meinem Luxuskoffer da den Weg lang laufe und dann im Flugzeug.
Ziehst du deinen Koffer etwa selbst in deiner Vorstellung?
Super unverschämt, ja. Mein Private Bodyguard habe ich immer noch nicht. Aber die Realität ist natürlich schon, dass es eigentlich super anstrengend ist. So sehr, dass es auch Spaß macht, dann wie mit dir jetzt hier zu sitzen oder auch in einem Studio zu sitzen. Letztendlich das Ergebnis ist dann immer schön und man ist mit netten Menschen oder von netten Menschen umgeben. Aber jetzt gerade muss ich schon sagen, ich bin schon ganz schön fertig. Ich mache gerade Promo für die Polizistin, wie du es ja eben schon angekündigt hast. Ich bin jetzt Kommissarin im deutschen Fernsehen.
Ja.
Das ist richtig cool.
Du warst ja schon Staatsanwältin, die erste schwarze. Also ich weiß immer nicht, ist es wichtig, es zu sagen?
Doch,
als,
ist schon wichtig.
Nein, im Sinne von hebt man, also macht man es dann wieder besonderer. Eigentlich möchte man es ja mit einer Selbstverständlichkeit, ne? Das ist, dass man es gar nicht mehr hervorheben muss, aber.
Ich glaube, bei dem Thema ist es leider noch so, dass das gut ist, wenn es hervorgehoben wird. Dass man sagt, dass ich die erste schwarze Staatsanwältin war im deutschen Fernsehen oder dass ich jetzt eine die erste schwarze titelgebende Kommissarin bin im deutschen Fernsehen. Das macht schon einen großen Unterschied, weil wir immer noch in einer Zeit sind, wo gerade jetzt, müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Also ich wurde in vielen Interviews gefragt, ob Deutschland ein Rassismusproblem hat und meine Antwort war immer, dass diese Frage ja eigentlich nicht mehr beantwortet werden muss. Und vor allem auch nicht von mir. Also das ist eine Frage, die schon beantwortet ist nach den Europawahlen, nach den letzten Wahlen, die wir jetzt hatten. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir zeigen, dass das trotzdem funktioniert, dass man als Mensch mit migrantischem Background trotzdem die Chance hat, weiterzukommen, auch in dieser Medienbranche. Ich finde, Krimi ist ja so ein deutsches Gut. Ich habe das, glaube ich, sogar erst hier in Berlin gelernt, dieses sich sonntags treffen in einer Kneipe oder bei Freunden, dann gemeinsam Tatort gucken. Und jetzt habe ich quasi meinen eigenen Tatort. Also ich weiß, die Deutschen lieben Krimis und ich habe früher immer gesagt, wenn ich es geschafft habe, sozusagen in Deutschland, bin ich Tatortkommissarin.
Ja.
Und jetzt habe ich quasi meinen eigenen Tatort. Deswegen ist es super wichtig, glaube ich, auch für die Community, für die Gesellschaft zu wissen, dass das einfach noch funktioniert. Also, dass man nicht nur, wie es früher machen musste, Klischees bedient. Putzfrauen, Dienstmädchen, Refugee, Sklavin, Prostituierte, die gar kein Deutsch oder gebrochenes Deutsch spricht, sondern dass das möglich ist. Das Schönste für mich ist immer, wenn Mütter, Freundinnen von mir mich anrufen, meine Sisters mich anrufen und sagen, ey, ich saß gestern mit meiner Tochter vorm Fernsehen und dann lief Löwenzahn und dann haben die dich gesehen, so ein schwarzes Role Model. Ich bin gar nicht so aufgewachsen. Ich glaube, das ist wichtig. Also geht jetzt nicht nur um meinen Ruhm und geht darum, ich freue mich natürlich für mich, dass das so gut läuft und dass ich davon leben kann auch letztendlich als Künstler, weil das ist für alle KünstlerInnen schwer.
Ja, das stimmt.
Aber ich bin ein totaler Community-Mensch. Ich mache viel für die Black Community und das ist total schön und wichtig.
Ich glaube, das sind so immer so kleine Beispiele. Es gibt ja diesen Ausdruck Mikrofeminismus und ich würde das gerne auch ummünzen in ein Mikro, das soll jetzt nicht so konstruiert klingen, wird es aber erstmal, bevor mir oder uns ein sexieres Wort einfällt, Mikro-Antirassismus oder so. Ich erinnere mich daran, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, das zischte ziemlich durch Social Media, dass es, ich weiß nicht, war es bei Ariel oder so, dass es plötzlich nicht mehr, hat dich das genervt, war das zu viel? Weißt du schon, worauf ich anspiele?
Ja, Ariel, das ist eine schwarze Darstellerin geben sollte.
Genau, und dass ich so sah, ich habe es jetzt wirklich nur am Rande verfolgt, aber es berührte mich, dass ich Kinder sah, die von ihren Eltern irgendwie gefilmt wurden und die total happy waren und sagten, was ist das? Das ist ja toll. Guck mal. Und da bestätigte sich das, was du gerade erzählt hast. Was ich mir als weiße Frau gar nicht vergegenwärtige, weil ich ständig weiße Frauen irgendwie auf der Leinwand sehe oder im Fernsehen. Genau. Aber wie wichtig es ist, als Identifikationsfigur und dann auch noch als positive Identifikationsfigur, dass Kindern genau das vorgelebt wird.
Absolut. Wir brauchen gute Vorbilder, wir brauchen Role Models, als Frauen. Ich meine,
absolut.
Wenn man bedenkt, ich meine, diese Debatte, diese ganzen Debatten, die wir zurzeit führen, wir haben die Debatten um Frauen und Gleichberechtigung ja noch nicht mal zu Ende geführt. Also da sind wir immer noch dran. Also die Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Gleichbezahlung von Frauen. Jetzt kommen sozusagen die ganzen marginalisierten Gruppen dazu, seit ein paar Jahren erst. Und die Leute sind witzigerweise aber jetzt schon genervt. Das finde ich immer total krass. Also wie wichtig das ist, wir als Frauen, als schwarze Frauen, als POCs oder überhaupt marginalisierte Gruppen, dass man sich wieder sieht in den Medien, in der Presse, dass man Teil der Gesellschaft ist, dass man teilnehmen darf. Das ist so wichtig und das ist so empowernd. Und ja, tatsächlich, mir geht auch mal das Herz auf. Also wenn ich so eine Nachricht bekomme von einer jungen schwarzen Frau, das passiert mir öfter, dass Leute mir auf Social Media schreiben, ich will auch Schauspielerin werden, habe mich aber eigentlich nicht getraut und dann habe ich aber deinen Comedy gesehen oder dich in einem Film gesehen oder in einem Interview gehört oder sowas und ich mache das jetzt auch und durch dich habe ich Mut bekommen. Also das ist wirklich das schönste Geschenk, muss ich sagen.
Der erste Song, den du mitgebracht hast, kommt von Oma Lay und heißt Holy Ghost. Wer ist das und wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Oma Lay, der Song Holy Ghost, ich finde, es ist wie so eine Hymne eigentlich. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, wie weit sich Afrobeat-Musik jetzt verbreitet hat in den letzten Jahren. Ne? Also wie das abgeht, wie das alle hören. Und ich finde, dieser Song ist nochmal so eine, also der spiegelt einfach, glaube ich, so diese Ära wieder. Und warum ich den Song rausgesucht habe, ist, weil auf der letzten Afrobeat-Party, auf der ich war, haben die zu dem besten Moment, wo alle richtig on peak waren, alle abgegangen sind, alle am Schwitzen waren und alle am Twerken. Also du kannst dir vorstellen, der Saal hat einfach gebrannt, haben die diesen Song reingespielt und alle haben mitgesungen. Ich habe wirklich original gerade Gänsehaut und alle haben geschrien und diesen Song, also ich, wie als wäre das so die Afrobeat-Hymne. Das ist einfach ein super schöner Moment, an den ich mich erinnert habe, wo ich gedacht habe, weil ich gehe gar nicht mehr so viel feiern. Ich gehe zwar ab und zu noch weg, aber Gott sei Dank sind diese FOMO-Zeiten vorbei, wo ich das Gefühl habe, wie gesagt, liebste Position ist auf meiner Couch zu Hause alleine am liebsten. Dadurch, dass ich so viel mit Menschen zu tun habe in letzter Zeit. Ja. Aber das war nochmal ein Erlebnis, war nochmal eine sehr besondere Party, eine hammermäßige Afrobeat-Party, umgeben von wunderschönen Menschen auch tatsächlich. Es war richtig, richtig cool. Und Holy Ghost, der Song lief einfach im besten Moment und alle, also zumindest den Refrain, es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die den ganzen Text kennen, aber meistens kann man ja nur ein paar Zeilen mitsingen und den Refrain haben alle Leute so mitgeschrien, es war ein Traum.
Die Schauspielerin Thelma Boerbeng ist heute hier zu Gast. Und ursprünglich hatte ich den Plan, unser Gespräch beginnen zu lassen mit, wie hat es sich eigentlich angefühlt, als du irgendwann, ich glaube, das war, wann war das, 2021, vielleicht einen Anruf gekriegt hast, hey, wollen wir nächste Woche essen gehen? Und du konntest antworten mit, ah, nächste Woche, warte, ah, da kann ich nicht, da fliege ich nach Paris und drehe eine Werbekampagne für Louis Vuitton.
Ja.
Hallihallo.
Krass, ne? Also das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich vergesse das auch immer, wenn ich so zurückdenke, was ich alles schon so erlebt habe, ist das schon richtig krass. Das war so heftig. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so eine Modenudel, ne? Also es gibt ja Leute, die finden das voll cool und mögen so Markengeschichten und so. Wirklich, I couldn't care less, tatsächlich. Aber das war ganz besonders, ich war damals am Schauspielhaus Zürich und habe mit Wu Zeng und ihrer Crew, Wu Zeng ist eine Performance-Künstlerin, Regisseurin, Autorin, die macht ganz viele crazy Sachen und ihre Crew um sie herum, Josh Johnson, Tänzer, Kenneth Williams, Künstlerin und auch Dramaturgin, die haben mit Virgil Abloh zu tun gehabt und das war ja zur Zeit der Pandemie, das heißt, die konnten keine Live-Show machen. Und dann hat Virgil, glaube ich, bei Josh angerufen, Josh Johnson, diesen Tänzer, die kennen sich irgendwie aus den USA, irgendwie sowas, die kennen sich all diese Künstler, Model, Tänzer-Typen. Und hat die gefragt, ob die nicht Lust hätten, stattdessen ein Video zu machen, Musikvideo, irgendwie ein Video zu produzieren, statt der Live-Laufsteg-Geschichten. Und ich war gerade im Probenprozess mit der Crew, wie gesagt. Und ich krieg nur mit, wie die ganze Zeit darüber reden, hier Paris, Paris, Paris. Dann mach ich so, wie Paris, fahrt ihr nach Paris? Diese Thema. Denk bloß nicht, dass wir ohne dich nach Paris fahren. Ich so, wozu denn? Ja, Louis Vuitton. Ich so, ja, okay. Also das Ausmaß dessen war mir damals noch gar nicht bewusst. Ich so, ja gut, dann gehe ich halt nach Paris, Louis Vuitton. Und Bettina, es war so krass, in diesem Raum zu stehen mit denen. Ich glaube, bei der ersten Show, ich habe ja schon bei zwei Shows mitgemacht, ne? Bei der ersten Show mit, glaube ich, 150 Models. Und es waren von den 150 waren in dieser Show, glaube ich, 100 schwarze Models und der Rest auch Asian. Sehr diverse, auch weiße, aber es war schon, der Schwerpunkt war schon so auf Blackness gesetzt, auch wegen Black Lives Matter Zeiten und so weiter. Und mit diesen African, größtenteils ja, war ja Herren Mode sozusagen, männlichen Models. Nee, ich war sogar die einzige Frau in dieser Show, fällt mir gerade ein. Die einzige Frau, die erste schwarze Frau bei der Men's Collection. Jetzt fällt mir das erst alles wieder ein. Und in diesen Raum zu stehen mit diesen wunderschönen Models, die diese ganzen wunderschönen, krassen, super teuren Sachen anhaben, wo zum Teil auch so African Patterns drin waren. Ja, also die Idee von dem ganzen Ding war auch so das Konzept, mit so afrikanischen Stoffen zu arbeiten. Ich habe mich umgeguckt, habe gesagt, also Hashtag Reclaiming. Wirklich, das war so kraftvoll, das war so schön. Und wie gesagt, ich bin gar nicht jemand, der sich so für Mode interessiert oder irgend sowas, aber das war schon sehr powerful. Es war wunderschön, umgeben von wunderschönen, jungen, schwarzen Männern. I was in paradise.
Ja, ich finde, es geht mir ähnlich. Ich bin auch überhaupt nicht an Mode in dem Sinne interessiert. Ich besitze auch keine einzige Markenklamotte. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben. Also ich habe mal gedacht, ich hätte ein Kleid von Fiorucci und das ist ja nicht mal irgendwie so. Und dann war es nicht mein Kleid von Fiorucci. Aber ich finde, da, wo die Grenze verläuft von Kunst und Ästhetik und Mode, ne? Also da, wo Farben und Formen und Schnitte, gar nicht so dieses Überladene, gar nicht dieses wir haben hier 30 aufgetuffte Mülltüten mit einem Föhn, blasen wir von unten und dann gehen wir so, sondern einfach, wo du so das Gefühl hast, das ist eine gewisse, so eine Lässigkeit, die damit einhergeht. Und so eine besondere Art von Eleganz. Und das kann Mode transportieren, finde ich.
Auch. Und es war bei denen ja tatsächlich, weil ich das mit diesem Theater-Künstler-Machen gemacht habe, auch, wie gesagt, eine richtige Message. Saul Williams, Autor, Poet, Poetry Slammer, Filmemacher. Mhm. Also eine richtige Ikone auch. Der war auch dabei. Der hat auch Teil seiner Texte da rezitiert und so. Also es war, da steckt ein ganzes Konzept hinter, was sehr, sehr empowernd war. Und deswegen, ich fand es auch sehr, sehr schön. Es war Hammer.
Wirklich. Okay, dann bevor ich jetzt in Versuchung gerate und dir die nächste Frage dazu stelle, spielen wir nochmal Musik und ich stelle dir die Frage danach. Weil ich glaube, das wird keine kurze Antwort, aber vielleicht auch doch. Mhm. Jetzt hast du Schiss, ne? Was kommt denn jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kommt erstmal Mariah Carey. Anytime you need a friend. Mhm. Wie müssen wir uns das Setting vorstellen? Thelma hört dieses Lied zum ersten, zweiten, dritten Mal.
Oh, dieser Song hat mich begleitet. Das ist so meine Teenie-Zeit, 14, 15, 16. So die Soul-R&B-Zeit. Und Mariah Carey hat für mich eine ganz, ganz große Rolle gespielt.
Ich wusste ganz lange nicht, dass sie schwarz ist.
Ja, krass, ne?
Interessant. Ich glaube, also, sie wusste es aber. Aber was hat sie da, was war das? War das ihr... Sie hat das nicht unbedingt nach vorne getragen. Hast du das Gefühl, sie hat das...
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist ja eher gar nicht die Person, die das dann macht, sondern ich glaube, so wie man die Person wahrnimmt, so sehr white-passing ja tatsächlich auch. Also man sieht es ja tatsächlich nicht. Vielleicht eher durch ihre Stimme. Also diese, obwohl sie ist ja nicht so classic black, würde ich sagen, sondern einfach sehr speziell mit ihren hohen Oktaven, die sie singen kann. Ich glaube, sie... Und Whitney Houston sind, glaube ich, die einzigen beiden Sängerinnen, die ich kenne, die so einen hohen Peak haben oder hatten. Einfach eine hammerkrasse Künstlerin. Also zumindest früher auch so 90s, 2000er Jahre.
I had a vision of love. Ich weiß noch, ich habe mich so verknallt in dieses Lied.
Und Mariah hat mich auch mit diesem Song oder auch mit anderen Songs so begleitet, vor allem in so Phasen, in denen ich so richtig verknallt war. Das ist so Mariah und auch dieser Song war so ein Song, mit dem ich musste mal an einen bestimmten Typen denken, sag den Namen jetzt nicht, wo ich mich so ins Bett gelegt habe, weißt du, so Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht und in Erinnerung abgetaucht war, mich in eine Decke eingekuschelt habe. Ich tauche richtig ab in dieses Teenie-Alter, wo ich so voller Emotionen und voller Hormone und voller Hoffnung und voller Leid und Schmerz war. Und ja, das ist dieser Song. Und es gibt doch auch so Songs, kennst du das, die du hörst, wo du weißt, du wirst den Text niemals vergessen, weil der dir sofort im Ohr ist, sobald du den Song hörst.
Total. Man hat ihn komischerweise auf irgendeiner Festplatte. Man weiß oft nicht, dass man ihn kennt. Aber wenn der Song kommt, merkst du es.
Und das sind zum Beispiel dieser Song, Anytime You Need a Friend, definitiv.
Thelma Boabeng ist heute zu Gast in der Hörbar Rust. Sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin, sie ist ein toller Gesprächspartner. Du hast eben gerade gesagt, dass du hast von Paris gesprochen, du hast dort auf diesen Modenschauen gearbeitet, auf diesen zwei ganz besonderen Modenschauen von Louis Vuitton. Da waren diese Männer und diese tollen Klamotten und dann hast du von African Patterns, glaube ich, gesprochen. Mhm. Die dann Teil des Stoffs waren oder genau. des Musters oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch lange darüber nachgedacht, ob ich dir diese schwere Bürde auflaste, mir die Frage zu beantworten, was ist eigentlich kulturelle Aneignung, weil ich bis jetzt noch keine einzige zufriedenstellende Antwort jemals gelesen oder gehört habe. Und dann habe ich gedacht, doch, vielleicht geht's, denn ich glaube, dass der Schlüsselsatz vor allen komischen und schwierigen Themen, die es momentan gibt, ist aus meiner Sicht. Mhm. Und nicht, weil mir ist aufgefallen, ne, die schwierigen Themen, über die wir gerade sprechen müssen, viele Leute trauen sich an Sachen gar nicht ran, weil sie das Gefühl haben, irgendwas Falsches zu sagen oder so. Aber in dem Moment, wo man es nur aus seiner eigenen Perspektive mhm. sagt und nicht diese Allgemeingültigkeit, diesen Chor der anderen hinter sich hat, mhm. sondern einfach nur sagt, für mich ist es das. Mhm. Gibt es vielleicht eine Lösung, um sich so ein bisschen anzunähern inhaltlich?
Das ist so witzig, dass du mich jetzt darauf ansprichst. Auf dem Weg hierhin hat mein Bruder mir nämlich ein Video geschickt auf Instagram. Ne? Man schickt sich ja manchmal so Videos hin und her. Nämlich genau zu dem Thema Otis Blackwell, ja, du hast den Namen noch nie gehört.
Nein.
Genau, nämlich keiner, saß in einer Talkshow und erzählte darüber, dass er sozusagen der Songwriter war für die meisten Hits von Elvis Presley. Der hat pro Song $25 bekommen, sagt er, glaube ich, in dem Interview. Und wir wissen, dass Elvis' Nachfahren bis in die nächsten Generationen weiterhin von seinem Reichtum leben yeah. werden. Also wenn es eine Form von Cultural Appropriation gibt, dann ist es auf jeden Fall das, dass man sozusagen, das passiert ja ganz oft, ich glaube am allerkrassesten in der Musikindustrie schon seit Jahren, schon seit immer, dass Black People vor allem durch Blues, Jazz und so weiter, und man muss auch dazu sagen, dass die Musik ja auch oft aus Schmerz entstanden ist, ne? Also es hat ja ganz viel damit zu tun, ging ja darum, so ihr Leid anzuklagen, sich gegenseitig zu empowern, das hat ja auch nochmal andere Roots als nur Entertainment. Dass diese Songs dann oft dann, weil Schwarze dann weder die Möglichkeiten hatten, noch die Kontakte hatten, dann benutzt worden von großen Plattenfirmen. Das ist und war ja auch gang und gäbe, dass Schwarze ihre Musik sozusagen entweder verkauft haben oder die Musik wirklich geklaut wurde. Also bei Otis Blackwell kann man sagen, er hat ja wenigstens die $25 bekommen.
Da würde ich jetzt reingrätschen, mutig, weil ich weiß natürlich, dass das... Dass du recht hast mit dem großen Thema. Ich würde jetzt einfach sagen, er hat einen scheiß Anwalt gehabt und er hat sich über den Tisch ziehen lassen. Es könnte ja theoretisch auch passieren, dass sich ein Weißer von einem schwarzen Produzenten über den Tisch ziehen lässt, oder nicht?
In der Zeit nicht.
Also nee, in der Zeit damals nicht.
In der Zeit nicht, genau.
Nina Simone ist auch ein Beispiel, glaube genau. ich, dafür. Ne?
Ich glaube, das hat ja immer mit Kontakten zu tun. Auch da hat es mit Machthierarchien zu tun. Und die meisten Musikmanager und die Leute, die wirklich Einfluss und Geld haben in der Musikbranche, sind nach wie vor weiße Männer. Weiße mhm. Menschen, die sozusagen den Hebel in der Hand haben, da kannst du auch nichts machen. Also ich glaube, damals nicht, auch heute ist es immer noch schwierig, ich glaube, damals war es noch krasser. Oder sagen wir mal Dreadlocks, ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der, weißt du noch, es war doch vor 2 Jahren, wo dann Menschen mit Dreadlocks ausgeladen wurden von anderen weißen Allies, ne? Das war ja noch nicht mal aus der Community, sondern weiße Menschen haben anderen weißen Menschen verboten, aufzutreten bei irgendwelchen, keine Ahnung, Konzerten und öffentlichen Auftritten aufgrund von Cultural Appropriation. Ich meine, ich habe viele schwarze Freunde, männliche Freunde, die Dreadlocks haben. Für dieses Leben, aufgrund der Tatsache, dass sie Dreadlocks haben, auf jeden Fall ein Problem. Die werden ständig angehalten von der Polizei, dem wird unterstellt, sei ein Drogendealer und so weiter. Das heißt, ein schwarzer Mann mit Dreadlocks läuft einer anderen Gefahr als eine weiße Person, die sagt, ist jetzt Mode. Ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen halten. Andererseits würde ich sagen, ganz im Ernst, ob du dir jetzt ein Vogelnest auf den Kopf wachsen lässt oder nicht, I couldn't care less, jeder soll machen, was er will. Ich glaube, es geht immer so ein bisschen um den Respekt und den Umgang damit.
Geht es immer, generell, all diesen Themen geht es um Respekt.
Genau, darum geht es, glaube ich, einfach, ja. Also Cultural Appropriation ist auf jeden Fall, it's a thing, definitiv. Ich fand es so witzig damals, als diese Nummer mit den Dreadlocks passiert ist, habe ich gedacht, bei diesen weißen Allies, habe ich gedacht, bei all den
Also Problemen, war Allies, musst du vielleicht auch nochmal erklären, das sind...
Genau, Allies sind eigentlich Leute, die der Community, POCs, Menschen mit Migrationshintergrund wohlgesonnen sind, die helfen wollen, ne? Die sozusagen auch sich mit Rassismus beziehungsweise mit Antirassismus auseinandersetzen und versuchen, die Sachen gut oder besser oder richtig zu machen.
Also Verbündete, wenn man
genau,
so will.
Genau. Und aber da habe ich auch gedacht, bei all den Dingen, die es gibt auf dieser Welt, bei all den Problemen, die wir haben, habt ihr euch die Dreadlocks rausgesucht, um uns jetzt zu unterstützen und irgendwie jetzt auf die Straße zu gehen und zu fighten? Also bevor ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, glaube ich, gibt es noch viel, viel mehr, wogegen man kämpfen kann. Also ich glaube, grundsätzlich ist es auch mal ein bisschen schwierig, da irgendwie so eine Regel aufzusetzen, auch für mich, ne? Weil ich finde ja, grundsätzlich bin ich Mensch, der denkt irgendwie, tu, was auch mal du willst und was dir gut tut. Ich bin ja nicht die Polizei. Aber der respektvolle Umgang mit der Kultur und auch eine Form von Wissen darum, worum es letztendlich geht, auch das Wissen darum, dass bestimmte Dinge für uns bis zu Festnahmen, ne, schwarze Männer mit Dreadlocks, die ständig angehalten werden, weil denen bestimmte Dinge unterstellt werden, wobei ein Weißer mit Dreadlocks eher so als Hippie und witziger und, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, die Konfrontation, das Wissen darum, das ist wichtig, aber letztendlich denke ich immer, jeder soll machen, was er will.
Okay. Gut, dann machen wir wieder einen Cut mit Musik und steigen danach in dein Leben ein, und zwar genau da, wo es begonnen hat.
Okay.
Wir fahren zusammen nach Ghana.
Okay.
Vorher hören wir Lionel Richie und Diana Ross mit Endless Love. Wofür steht der Song in deinem Leben?
Oh, du hast mich ja am Anfang so ein bisschen auch nach Role Models gefragt. Ja. Oder wir haben über Role Models geredet. Und wenn es ein Role Model gibt oder gab in meinem Leben schon immer, schon von Kindesbeinen an, dann war es Diana Ross. Wenn ich mir früher mit meiner Mutter die Haare gemacht habe, entweder sie hat mir Zöpfe geflochten oder ich habe ihr irgendwie die Haare gemacht, das hat ja mal so Stunden gedauert, haben wir die VHS-Kassette, die jungen Menschen, die jetzt zuhören, es gab früher Kassettenrekorder, VHS-Kassette, es gab so ein Konzert, das sie gegeben hat, 83 im Central Park, über mehrere Tage hinweg, wo Tausende von Leuten da waren, so ein Open-Air-Konzert, sie hat auch nicht aufgehört zu singen einfach, die Frau hat einfach Power gehabt. Und ich glaube, was mich immer schon fasziniert hat an Diana Ross, war, dass sie es damals schon geschafft hat, alle Menschen zu vereinen. Natürlich hatte sie viele schwarze Fans, aber auch weiße oder international. Also du hast halt im Publikum gesehen, alle Menschen sind da, und das war in den 80er Jahren, um Diana Ross zu sehen. Das heißt, wenn es ein Role Model gab, so in der Medienbranche, dann war es diese Frau. Ich fand das so faszinierend mit ihrer Power, mit diesem Konzert, das über 3 Stunden ging und so. Und Endless Love mit Lionel Richie ist auch großer Fan. Das sind so Songs, mit denen ich groß geworden bin. Und Endless Love ist so wunderschön. Ich liebe diesen Song einfach. Und vor allem auch im Central Park, Lionel Richie war bei dieser Performance leider nicht dabei. Aber ihre Performance von Endless Love auf dieser Bühne, oh mein Gott, ein Traum. Zieht euch das rein, kann man sich angucken bei YouTube.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
Es ist März in Ghana, gerade noch soeben. 1981, der 31. März. Du sagst, hallo Welt. Ich glaube, dein Bruder war, glaube ich, schon da. Genau. Ne? Du hast einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester oder genau. Eine ältere? Ah ja, okay.
Naomi ist 10 Jahre jünger als ich und mein Bruder ist 1,5 Jahre älter.
Wo in Ghana bist du zur Welt gekommen?
In Accra, in der Hauptstadt.
Das ist die Hauptstadt, okay.
In der Hauptstadt bin ich zur Welt gekommen, in Tema, so 40 Minuten, gute 40 Minuten weg von Accra, die nächste Hafenstadt, da aufgewachsen. Da war meine Familie sozusagen, da bin ich aufgewachsen, bis ich 4 war und dann nach Deutschland gekommen bin.
Deine Eltern sind schon vorgereist damals und du hast noch bei deinen Großeltern gelebt. Mhm. Setzt deine Erinnerung in dieser, noch nicht?
Leider noch nicht. Mein Bruder sagt, er erinnert sich noch, wobei, als ich vor ein paar Jahren dann nochmal nach Ghana gefahren bin und dann Community 4, da wo meine Familie wohnt, da in den Innenhof gegangen bin, dann, kennst du das manchmal, dass man so Flashbacks, also ich hatte das Gefühl, es kommen so Erinnerungen hoch, aber so richtig erinnern kann ich mich nicht. Mein Bruder sagt, er weiß noch genau da in dem Hof, wie wir da gespielt haben und so weiter. Meine Erinnerung beginnt tatsächlich in Meckenheim bei Bonn, da wo ich groß geworden bin.
Ist das nicht schade, dass wenn man sich überlegt, ich meine, das wirst du von Freundinnen und Freunden auch kennen, im Idealfall, dass Kinder so geliebt werden, ob sie nun verwöhnt werden oder nicht, darauf will ich gar nicht hinaus, aber diese ersten Jahre im Leben eines Kindes, es wird mit auf Reisen genommen oder ihm werden tolle Geschichten und so. Und das wird sich ja ablagern in uns. Das heißt, diese ersten 4 Jahre deines Lebens sind da in irgendeiner Kiste in dir und haben dafür gesorgt, dass du vielleicht ein heiteres Mädchen geworden bist oder ein zuverlässiges oder zuversichtliches, aber du kannst dich nicht mehr erinnern. Wie schade, dass wir da nicht rankommen.
Warum kann man sich da eigentlich nicht dran erinnern? Ne? Warum ist das so? Ist total schade, finde ich auch. Ich fände es auch total spannend zu sehen, wie man aus so Kinderaugen guckt. Meine Schwester hat jetzt ein Baby bekommen und der brabbelt, der ist jetzt ein halbes Jahr und der brasselt auch die ganze Zeit. Und ich bin auch die ganze Zeit so, was denkt der? Und wenn er denkt, wie denkt er? Ja. Und was redet er da? Schon krass, man erinnert sich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was sich das Universum dabei gedacht hat. Schade.
Oder du siehst, wie sich ein Kind über, weiß ich nicht, irgendein Meerschweinchen freut oder über irgendeinen grünen Pullover oder über ein Fest, einen Kuchen. Und du weißt genau, du wirst dich daran nicht erinnern können. Wir können das jetzt filmen vielleicht.
Genau.
Und wir können es dir irgendwann mal vorspielen. Ja. Aber du wirst sagen, echt, das war ich.
Aber genauso wie du es gesagt hast, ich glaube tatsächlich, die ersten Jahre prägen einen doch, ne? Irgendwie steckt das dann doch in einem. Und vielleicht hat man ja dann doch bei diesen Flashbacks und so richtig weg abgespeichert ist es irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht muss man irgendeinen Weg finden, das abzurufen. Geht vielleicht, ich weiß es nicht.
Vielleicht, also irgendwann vielleicht. Mhm. Also ich weiß ja nicht, die Hirnforschung, mir macht das viel Angst, wenn ich überlege, wo wir jetzt sind, mit technischen Möglichkeiten und so weiter. Also ich finde das total spannend. Ich will mich dem überhaupt gar nicht verweigern. Aber wenn ich so auch in Gesprächen jetzt hier auch in der Hörbar immer wieder mal auf das Thema KI komme oder so, das ist, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass wir hier gerade in so einem Zeitraffer, in so einer Zeitmaschine sitzen mit uns.
Aber meinst du, das haben das unsere Eltern nicht auch gedacht? Ist das nicht immer so, dass man denkt, also dann denkst du?
Nein, also ich meine, das ist aber auch, glaube ich, das ist immer schon von Generation zu Generation war das, dass die Älteren gesagt haben, ach, die Jungen haben doch einen Knall und das sind ja ganz faule Leute und so. Und ich glaube auch immer schon, dass zumindest in den letzten 200 oder 150 Jahren vielleicht mit der Elektrifizierung und der Industrialisierung und diesem ganzen Massenkram. Und
Digitalisierung.
Ja, aber genau, und da halt es dann auf, weil ich glaube, ab der Digitalisierung kommt jemand mit dem Fuß auf die Vorspultaste. So sehe ich es. Ich bin keine Soziologin, aber wenn man sich überlegt, dass die Menschheit, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Jahre ohne Strom und Elektrizität ausgekommen ist und plötzlich geht es um Sesshaftigkeit, plötzlich geht es um Ackerbau, plötzlich geht es um Strom, plötzlich muss man nicht mehr Wasser holen, in einigen Ländern schon noch, aber nehmen wir Deutschland als Beispiel oder viele Länder in Europa. Plötzlich ist ganz schnell alles anders, da kann man auch noch hinterher evolutionieren. Aber
da hast du vollkommen recht. Das ist, ich meine, ganz so weit sind die, glaube ich, noch nicht.
Gib uns
das
noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, vielleicht noch zwei.
Genau, ich glaube, ganz so weit sind die noch nicht, aber du hast vollkommen recht. Das ist schon richtig, richtig spooky. Schon eigentlich, weißt du noch, als es angefangen hat mit Handys und so weiter. Also
2007 kam das erste iPhone.
Ist es erst 2007, ja? Ich weiß noch, als ich in der Oberstufe war, waren die ersten, die in unserer Schule so ein Handy hatten, noch Nokia 3210. Oder, ne?
Diese Knochen.
Oder Motorola, das waren die ersten. Und wir haben die noch richtig fertig gemacht. Ich weiß noch, die ersten, die Handys hatten, waren wir so, wozu hat die ein Handy? Wen will die denn anrufen mit ihrem Handy? Die wurden doch so richtig gedisst.
Da ist ja auch so.
Und heute?
Ja, ich weiß noch, dass ich mit einem Freund, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich, da war ich frisch in Berlin und habe mir von einem Freund, der Anwalt ist, sagen lassen, komm, wir gehen jetzt zum Patentamt, weil ich bin mir sicher, dass es irgendwann wird man mit einem Telefon auch fotografieren können. Und ich möchte, wird es soweit sein und dann möchte ich mir den richtigen Namen dafür sichern. Und ich hatte irgendwie so eine Palette, ich hatte so 3 tolle Namen mir ausgedacht und die wollte ich mir schützen lassen dafür, für den Fall. Und ich weiß, dass ich einer anderen Freundin davon erzählt habe und die hat gesagt, ach, das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. So, ja, und so lachen genau. wir jetzt. So lachen wir jetzt 20 Jahre später. Das ja. ist schon echt.
Nee, du hast schon recht, das ist nochmal eine andere Nummer. Es ist schon krass, aber ich glaube, das müssen wir uns vor Augen halten. Es ist unaufhaltsam.
Ist es. Aber ich glaube, wir müssen es einfach, ich will ja auch gar nicht, ich glaube, es gibt auch so Leute, die so die Augen verdrehen und sagen, was will sie jetzt wieder mit dem Spinnrad da sitzen oder Steine gegeneinander kloppen, um Feuer zu holen. Nein, das will ich gar nicht. Ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass ich diese ganzen Vorhers noch mitkriege. Mhm. Und ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn das, was hier gerade passiert, was hochinteressant ist und eine große, große Chance in vielen Bereichen und ein riesengroßes Risiko in vielen anderen Bereichen, wenn wir da etwas mehr Zeit hätten. Du hast völlig recht. Wir haben gar keine Wahl. Das Ding, es ist wie eine Lawine. Läuft längst. Wir haben ein bisschen Spaß damit. Ne, wir imitieren. Wir können kleine Filmchen machen. Das ist alles entertaining. Aber es ist auch wow.
Diese Smartphones haben uns gekillt. Diese
Sie haben
Smartphones.
Uns komplett verändert.
Also ja. ich hatte so ein iPhone hier liegen, wo ich keine Updates gemacht habe, weil ich vorher noch ein anderes Telefon hatte und dann hat das mal nicht funktioniert, ein, zwei Tage. Ich war weg. Kalender, Wecker, alle, also wirklich, mein, wie abhängig du von diesen Dingern bist, tatsächlich. Also wie abhängig auch andere, also auch andere, auch meine Agentur oder Leute, die mich erreichen wollten. Es ging einfach nicht. Mein Leben war on hold, weil mein Telefon nicht funktioniert hat. Oder auch wenn du in der Bahn stehst oder in der Bahn bist und so. Ich versuche auch da immer das Telefon wegzulegen, Musik zu hören, mich trotzdem noch umzugucken. Weil die Leute ist gar nicht böse gemeint. Wenn jemand mit Behinderung, schwanger, alt, whatever in die Bahn steigt, nicht stehen kann. Und ich bin nicht die Erste, die sagt, ey, möchten Sie sich setzen? Die anderen sehen das gar nicht. Alle gucken auf ihren Bildschirm. Bestes Beispiel waren so zwei Jungs, die neben mir saßen, so Teenies. Saßen nebeneinander, beide mit ihrem WhatsApp und war so, hast du mir geschickt? Ja, schick ich dir, schick mal, hab ich dir geschickt, schick mal. Hab ich auch nur gedacht, so, okay, ich muss einen Song machen, schick mal. Wirklich, die haben sich die ganze Zeit irgendwelche GIFs oder was weiß ich geschickt, nebeneinander statt miteinander.
Aber sie werden doch nicht Bruder gesagt haben.
Nicht
sie sagen doch, ja, sie werden doch nicht Bruder gesagt haben. Ich habe nämlich nur, Bruder ist Brudi oder Bruder ist irgendwie jedes zweite Wort. Ich weiß, ich klinge, als wäre ich 100. Vielleicht bin ich 100.
Brudi, ja.
Neulich gab es hier bei uns im Viertel einen Stromausfall.
Really?
Ja, und das war, zuerst habe ich nur gedacht, meine Sicherungen seien rausgeknallt und habe dann aber gemerkt, nee, auch das Treppenhauslicht geht nicht und so. Mhm. Und dann habe ich erst mal den Laptop aufgeklappt, um zu gucken, ja, sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Weil ich wollte eigentlich nur Störungsstelle checken, ging ja gar nicht.
Krass.
Übers Handy ging es dann noch, klar, übers Handy kam ich raus. Mhm. Und habe dann gesehen, ja, in dem und dem Gebiet ist ein Stromausfall. Es hat mich auf eine Weise beruhigt, dass ich wusste, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie jemandem Bescheid sagen. Es hat schon jemand getan, jemand kümmert sich drum. Darauf verlasse ich mich auch in so einer Failed City wie Berlin. Hat dann auch, um die Pointe vorwegzunehmen, es ist gar keine Pointe, hat dann auch geklappt. Nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden war alles wieder okay. Mhm. Ich habe nur in der Zeit gemerkt, ich wollte mir jetzt eigentlich einen Kaffee machen. Ne? Also First World Problem. Ach, guck mal, wie geil, dass ich zufällig gemahlenen Kaffee habe, denn meine Mahlmaschine hat nicht funktioniert. Mhm. Und meine Mikrowelle hätte auch nicht funktioniert und meine Kaffeemaschine hätte nicht funktioniert. Mhm. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch die Schraubkanne. Mhm. Ich konnte mir auf meinem Gasherd good old fashioned einen Kaffee machen. Mhm. Und habe mich hingesetzt und habe darüber nachgedacht, wie du gerade sagst, wie abhängig ich in allen möglichen Bereichen von Strom bin und von diesem Handy und vom Internet. Und das soll nicht denjenigen recht geben, die sich sowieso irgendwo in Brandenburg gerade verschanzen und einen unabhängigen Staat ausrufen wollen und ihre Bunker unter der Erde haben oder so. Ich meine, Leute, macht, was ihr wollt. Mhm. Aber solche Situationen sind gut, um uns das zu vergegenwärtigen und um vielleicht zu überlegen, okay, wenn es jetzt mal eine Weile nicht so klappt, aus irgendwelchen Gründen, muss ja nicht gleich eine Panik ausgerufen werden, aber bin ich in der Lage, mein Leben, so jetzt mal, sagen wir mal, zwei, drei Tage ohne diesen Comfort weiterzuführen? Ja?
Überlebenstraining.
So, finde ich interessant.
So Dschungelcamps ein bisschen.
Ja, aber das geht dann so schnell in so eine Richtung gleich Panik und.
Ja,
und,
ich meine, das wollte ich gerade sagen. Einerseits, ich finde es total spannend und ich gucke mir auch ganz viel so Dystopien an, apokalyptische Filme und so. Da geht es ja genau darum. Du? Ich liebe sowas
so ein bisschen.
Ja,
ich
mag das schon gerne. Auch einfach zu sehen, ich meine, kein Telefon, kein Strom, wie kommunizieren die Leute? Letztendlich läuft es bei diesen Filmen auch immer auf, dann die Probleme sind eigentlich immer die Menschen, Kriege, ja, Anfeindungen, es ist immer wieder dasselbe, es ist ein Kreislauf. Aber auch wenn es was anderes ist, kein Strom ist, aber man hat das ja gemerkt bei der Pandemie. Also in der Situation, in der unsere Gesellschaft in einer Notsituation ist, wo man eigentlich zusammenhalten muss. Also du hast ja gesehen, wie die Pasta-Klopapier-Partys, die hier stattgefunden haben, Prügelgeschichten, Leute hier nach Freiheit geschrien haben und so. Oh. Panik ist ausgebrochen. Mhm. Also das war schon sehr, sehr einerseits total erschreckend, aber auch, also ich
lehrreich.
Meine, es war so,
es war total
so Eye-Opener zu sehen, wie unsere Gesellschaft sich in solchen Situationen verhält.
Nun muss man sagen, es ist eine erstmalige Situation gewesen. Mhm. Ich würde mir wünschen und ich gehe fest davon aus, dass bestimmte Dinge, dass das nächste Mal, wenn so etwas kommt, davon ist auszugehen, dass es sich wiederholt, anders laufen. Nichtsdestotrotz haben wir was über das Monster im Menschen irgendwie
absolut
kennengelernt, dass länderunabhängig, ne? Du siehst irgendwelche, jemand kommt zu Tode, es gibt Riots, es gibt Aufstände und den Leuten fällt nichts anderes an, als Geschäfte zu plündern oder so. Ne? Also das ist überall auf der Welt und der Firnis der Zivilisation, wie heißt es, ist sehr dünn. So, es ist so verführerisch. Wir spielen jetzt Musik und dann haben wir schon Bergfest. Wir hören jetzt Megalo mit Licht. Mhm.
Ich weiß nicht, was wird, ich sehe nach vorne, doch ab und zu graut es mir davor. Seit es dich gibt, dreht sich alles um dich und es ist überhaupt nichts wie davor. Ich hab das Gefühl, ich muss sprechen, als müsste ich bald gehen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Thelma Bourbeng ist heute hier zu Gast bei mir in der Hörbar Rust, die, da waren wir gerade, 1981 in Ghana zur Welt kam. Einen Bruder gab es schon, eine Schwester kam erst 10 Jahre später, hast du, glaube ich, gesagt. Wie kam es, dass sich deine Eltern entschieden, nach Deutschland gehen zu wollen?
Mein Vater war Seemann.
Oh.
Schiffsjunge sozusagen, oder, ne, ich glaube, du, am Anfang, wenn du so auf dem Schiff arbeitest, ich glaube, so Sachen beladen, alles, was so anfällt. Seemann, der hat für ein deutsches Unternehmen gearbeitet.
In Ghana.
In Ghana, für ein deutsches Unternehmen, da am Hafen, Thema Hafen, angefangen, ich glaube, erstmal in Ghana, und dann haben die ihn mitgenommen aufs Schiff, und es war aber ein deutsches Unternehmen, das heißt, am Ende war man dann immer wieder in Deutschland. Und mein Vater hat tatsächlich ganz, ganz viel, der hat die ganze Welt gesehen, die ganze Welt bereist. Und aufgrund dieses Jobs sind die nach Deutschland gekommen. Und der Bruder meiner Mutter, der war damals auch, damals gab es ja die Botschaften noch in Bonn, Bad Godesberg, Bonn, Kölner Raum. Der hat in der ghanaischen Botschaft gearbeitet. Das heißt, der Bruder, einer der Brüder meiner Mutter war auch schon hier mit seiner Frau, ist aber dann irgendwann weiter nach Amerika. Das heißt, meine Mutter ist hier und hatte so ein bisschen Family, aber das Gute war, es gab aufgrund der Botschaften auch so eine genialen Community, so, mit der ich auch groß geworden bin. Aber genau, da, weil mein Vater sozusagen für ein deutsches Unternehmen gearbeitet hat, sind die nach Deutschland gekommen.
Deine Mutter hat dann aber in der sambischen Botschaft gearbeitet,
genau,
ne?
Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, die hat sich bestimmt auch für die ghanaische beworben, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber zu dem Zeitpunkt haben die ja wahrscheinlich niemanden gebraucht. Und dann hat sie bestimmt 15 Jahre in der sambischen Botschaft gearbeitet als Sekretärin.
Wie ist das denn eigentlich, wenn der Vater ein Seemann ist? Dann ist er ja so gut, dann lässt er sich ja so gut wie nie blicken wahrscheinlich, weil er immer unterwegs ist.
Als Kind war das echt krass. Er war mal 3 Monate weg und in Meckenheim, in der Stadt, in der wir groß geworden sind. Ich muss mal diesen Artikel raussuchen. Es gab sogar mal einen Artikel in der Zeitung in Meckenheim, Seemann vermisst seine Familie.
Oh.
Ja, voll süß. Irgendwann hat meine Schwester uns das in unsere Family-Gruppe nochmal geschickt. Ich muss das mal raussuchen. Der war dann tatsächlich mal 3 Monate weg. Das Coole für uns Kinder war, dass er uns immer tolle Geschenke mitgebracht hat.
Zum Beispiel?
Ich weiß noch, bei meinem Bruder so ein BMX-Rad und für mich dann so ein Mädchenrad, so ein rosanes, was man wirklich noch zusammenbauen konnte. So aus allen Herren Ländern, so Puzzle aus internationalen, aus anderen Ländern, Klamotten, geile, so, weißt du, Jeans oder irgendwie sowas. Immer irgendwas. Wir hatten immer so aus den Ländern, aus denen er gerade gekommen ist, immer super tolle Geschenke. Das war immer schön.
Macht er das noch? Mit diesem Job?
Nee, schon lange nicht mehr. Das hat er auch damals. Ehrlich gesagt, ist es auch sehr schwierig für mich, weil ich nicht mehr genau weiß, wann er aufgehört hat. Also irgendwann hat er als Arbeiter ganz normal bei verschiedenen Firmen im Bonn-Meckenheimer Raum gearbeitet, aber als wir Kinder waren, vielleicht bis ich so 10 war, ich krieg's aber ehrlich gesagt nicht mehr zusammen.
Ja, und wie ist das für jemanden, der immer weg war, wenn er plötzlich bleibt?
Ich glaube, für meinen Vater war es ganz toll und wichtig, dass er dann endlich bei uns, er liebt es zwar, mein Vater, witzigerweise hat er am Ende auch als Koch gearbeitet auf den Schiffen, das heißt, mein Vater kann super gut so deutsche Gerichte kochen, so deutsche Eintöpfe, so einen Erbseneintopf oder Eisbein oder irgendwie sowas, das kann mein Vater richtig gut, sehr, sehr lecker. Ich habe das auch geliebt, so mit seinen Seemannsjungs und so, es gibt auch immer noch Leute, mit denen er auch da zu tun hat, die ich auch noch kenne, aber ich glaube, die Tatsache, wie gesagt, noch der Artikel, der fand schon gut. Dann einfach zu Hause zu sein, bei seiner Familie zu sein.
Und zumal da ja auch noch deine Schwester dann kam, ne? Also genau. Die konnte, bei deiner Schwester konnte er zumindest sagen, ich habe sie groß werden sehen oder aufwachsen sehen.
Genau. Dann war er auch da immer, Also für ihn und für uns auch damals war es total schön, dass unser Papa dann auch einfach zu Hause ist und nicht mal unterwegs ist. Definitiv. Auch leichter für meine Mutter, ne? Vollzeit arbeiten mit 2 Kindern und so, da muss man sich auch mal kümmern und Babysitter organisieren oder, beziehungsweise wir waren relativ früh Schlüsselkinder tatsächlich.
Mhm. Du bist in der Nähe von Meckenheim, 5-6 Kilometer entfernt, auf eine Schule gegangen.
Rheinbach, 6 Kilometer
Rheinbach, genau. Ja. Und das war ein Mädchengymnasium. Erst in der Oberstufe kamen Jungs dazu. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich war auch auf dem Mädchengymnasium. Ah. Ich fand es damals total blöd. Mhm. Es war logistisch eine Sache, es war halt direkt um die Ecke, die Sophienschule. Aber natürlich fängst du irgendwann an, dich fürs andere Geschlecht zu interessieren. Oder was heißt natürlich gar nicht, sondern du fängst irgendwie an zu flirten. In meinem Fall war es dann das andere Geschlecht. Ich habe dann eine lange Phase gehabt, in der ich fand, Mädchenschulen und Jungsschulen, also getrennte Schulen, sind blöd. Sind wirklich einfach kontraproduktiv und inzwischen habe ich da eine andere Haltung zu.
Ja?
Ja, inzwischen glaube ich wirklich, dass es gar nicht so verkehrt ist. Keine Ahnung.
Und war das bei dir auch so, dass es gemischt war ab der Oberstufe?
Ja, aber es kamen sehr wenig Jungs dazu. Ah, okay. Und dann konntest du eben beobachten, wie sich dann die Girls plötzlich gespreizt haben und diesen Jungs gefallen wollten. Also das, was dann am Ende bis zum Rest des Lebens
irgendwie. Das Ding ist, bei uns ist Palotti und das St. Josef waren relativ nah aneinander. Also es hat quasi so eine Brücke getrennt, also ein paar Minuten wirklich nur voneinander. Das heißt, wenn wir sozusagen zum Gymnasium gegangen sind, ich zu meiner Schule, bin ich auch immer am Palotti vorbei. Man kannte sich so ein bisschen, das heißt, man konnte auch dann ab der Oberstufe oder vielleicht auch schon viel früher auch mal zu den Jungs rüber
snippen. Es gab Berührungspunkte, ja.
Es gab schon Berührungspunkte, bei uns war es tatsächlich auch erst ab der Oberstufe so. Ich muss gerade darüber nachdenken, ob ich das jetzt heute, ich glaube nicht, dass es schadet, wenn man heute auch schon nicht erst ab der Oberstufe mit Jungs zusammen Unterricht hat. Ich glaube, das kann auch super gut funktionieren. Ich verstehe aber trotzdem, was du meinst.
Mein Gedanke ist halt auch noch nicht, ist noch nicht abgeschlossen, aber ich merke, dass der Widerstand einer Zustimmung gewichen ist. Ich habe in meinem Beutel noch nicht sehr viele Argumente. Es geht mir auch nicht darum, diese große Geschlechterfrage noch einen tieferen Keil reinzuballern. Und damit ist die Frage der Queerness ganz kurz ausgeklammert, weil das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht beantworten. Ich erinnere mich nur, dass gerade in naturwissenschaftlichen Fächern die Jungs einfach besser waren. Das hatte oft was mit Prägung zu tun. Das hatte oft was damit zu tun, dass die Jungs einbezogen wurden, von ihren Vätern mitgenommen wurden. So ganz klassische, ich glaube, solange wir diese ganz klassischen Rollendinger, solange wir das nicht mehr und mehr auflösen können, solange die Mädchen noch die rosa Räder kriegen und die Jungs mitgenommen werden zum Angeln, ist es illusorisch zu denken, wir haben die gleichen Herangehensweisen und die gleichen Chancen und so weiter. Es wird immer so sein, dass in bestimmten Bereichen Jungs einen Fortschritt haben und Mädchen dann irgendwann glauben, ja, ich kann eben kein Mathe, ich bin eben so doof in Chemie und in Physik, ich bin ja auch ein Mädchen, ich muss es nicht können. Und das ärgert mich ein bisschen.
Ist auch ärgerlich tatsächlich, aber es ist nicht statistisch so gesehen, dass auch, ich meine, ich glaube tatsächlich in den Studiengängen Mathe, Physik, all diese Sachen, die du gerade genannt hast, findet man tatsächlich immer noch nach wie vor mehr Männer. Aber es ist nicht so, dass es statistisch so ist, dass die Frauen da viel besser abschneiden?
Total. Und es fangen auch, am Anfang sind es auch ganz viele Mädchen, die sind MINT-Fächer, ne? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. dass die Mädchen da sehr gut sind und die jungen Frauen. Mhm. Aber dann geht es eben weiter. Dann, dann wird es, entweder sie entscheiden sich für eine Familie oder aber, ja, was kommt dann? Was ist dann der Punkt, dass dann so viele aussteigen und abbrechen? Ich weiß es nicht.
Ist tatsächlich genauso, wie du sagst, so ein soziales, gesellschaftliches Problem, Prägung, Erziehung, Wegweisungen der Eltern, der Erziehungsberechtigten, Lehrer und so weiter in der Schule, was man gesagt bekommt auch, wie wir eingeordnet werden, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass, oder vielleicht ist es auch eine Bubble, in der wir uns befinden, ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile schon mehr, dass du so wokere Lehrer hast, die da ein bisschen weiter denken und sich mit diesen Gender-Debatten auch nochmal anders auseinandersetzen. Aber du hast schon recht, ich glaube, dieses Klassische ist schon immer noch dieses in Schubladen packen und Mädchen rosa und Jungs blau. Das ist tatsächlich immer noch so ein Ding, das in unserer Gesellschaft ganz stark so ausgelebt wird. Ich habe immer das Gefühl, und das ist wahrscheinlich so ein Bubble-Ding, dass wir da viel weiter sind und dass es egal ist. Mhm. Und man sieht man aber trotzdem eigentlich fast jede Woche auf Instagram so eine Gender-Reveal-Party, vor allem bei den Amis, wo so, dann diese Luftballons und so, keine Ahnung, dann rosa, ach, wir kriegen Mädchen und so weiter. Ich finde es auch ein bisschen albern. Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen dauern, bis das dann...
Wird es. Und ich finde auch, also wir sollten ja auch die Freiheit haben, wie du vorhin über Respekt gesprochen hast und über you do you. Also jeder so oder jede, ne? Ich würde mir nur wünschen, dass das Menschen, wenn sie sozusagen auf die Welt kommen, erstmal nach ihren Fähigkeiten und ihren Interessen und dem, was so ein Mensch schon mitbringt an sich, gefördert wird oder unterstützt wird oder
und
so.
Und nicht in so eine Richtung geschubst wird, weil,
so, wenn man,
ne?
Genau, ja. Und wenn man dann so ein Tradewife wird oder wenn man dann sich für eine bestimmte Art, für eine Konvention entscheidet, soll das völlig in Ordnung sein. Mhm. Auch das beinhaltet Freiheit. Mhm. Du musst nicht Kernphysikerin werden. Wenn du das Gefühl hast, ab 18 nur noch Kinder kriegen zu wollen, mach das. Wenn dich das glücklich macht, wirst du eine gute Mutter sein. Das ist nicht das Ding. Aber ich will nicht mehr, dass Leute, dass mir Gesprächspartnerinnen gegenüber sitzen und sagen, ich wäre viel lieber ein Junge gewesen, weil ich habe viel lieber mit denen, wollte ich auf Bäume klettern. Mhm. Wo ich so denke, nein, es ist gut, dass du ein Mädchen bist, aber trotzdem sollst du auf Bäume klettern.
Aber ich, weißt du, was ich immer sage? Ich habe immer das Gefühl, ich hoffe auf die neuen Generationen. Also meine Schwester, deren Kinder, die neuen Generationen, die jetzt aufwachsen, es gibt, ich habe so oft Situationen, wenn ich mit ganz jungen Menschen rede oder auch sagen wir, ich bin 43, so jungen Leuten, die 20 Jahre jünger sind als ich, die so viel klüger sind, so viel, also Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, auch diese ganzen Gender-Geschichten, Queerness und all diese Sachen, die sind da viel offener, beziehungsweise und kennen auch bestimmte Begriffe, die es gab, in unserer Zeit noch gar nicht gab. Das ist, glaube ich, noch ein langer, harter Weg, aber ich glaube, irgendwann wird das gar nicht mehr so sein, dass diese Themen so eine große Rolle spielen, sondern dass das irgendwie egal ist, Mann, Frau und
vielleicht,
so weiter.
Vielleicht.
Ich glaube, es ist noch ein langer Weg, aber vielleicht ist es auch Quatsch, dass ich unutopisch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese New Generation, in die darf man ganz viel Hoffnung stecken.
Six Slack, spreche ich, oder es heißt es Slack? Oder
Black, wie? wenn du es, weißt du,
ah,
genau.
Black, okay, es ist ein Sechs und danach
genau,
Black
genau,
und dann
genau.
Der Song heißt Switch.
Ja. Yeah.
Gibst du mir dazu noch ein kurzes Stichwort?
Oh, Ghana.
Ghana.
A Boy.
Ah, You Fell in Love.
Das ist tatsächlich ein Song, ganz krass. Ich habe einen sehr, sehr hotten, netten Typen kennengelernt in Ghana vor 3 Jahren. Das ist schon 3 Jahre her. Und den da gedatet. Und an einem Abend hat er mich abgeholt und wir sind von mir aus, also aus Accra rausgefahren, so Richtung Berge und hatten so eine lange Fahrt. Und sind so die Berge hochgefahren, es war auch irgendwie keiner auf der Straße, Fenster waren auf und er hat diesen Song angemacht. Wir haben so Händchen gehalten und uns die ganze Zeit so angeguckt. Es war einfach von dem, es war, ich weiß noch, dass ich in dem Moment gedacht habe, es ist einer der schönsten Momente meines Lebens. Es war, ich weiß so Schmetterlinge im Bauch, so super sweeter Typ. Ich meine, letztendlich war total nett, war dann wegen Ghana und Deutschland, war alles eh total kompliziert, aber in der Zeit...
In dem Moment
habe ich diesen schönen Mann gesehen, dieser Song lief im Hintergrund. Ich glaube, ein Bein baumelte so aus dem Fenster raus. Warme Luft kam mir entgegen, dieser Song lief. Und ich war so beseelt. So schön. I'm thinking about a Yamaha. I'm thinking about a Yamaha. You get away from all the cameras. I'm over it, don't wanna fantasize. Just round the corner, right? It hit me right between the eyes. It's funny when they switch and pick a side.
Bist du gern zur Schule gegangen damals?
Ja. Ich glaube, wie alle dann irgendwie so als Teenie Schule. Und ich habe in der Oberstufe auch auf jeden Fall dann auch geschwänzt. Also auch wenn ich darüber nachdenke, wie man morgens aufgestanden ist, zur Schule gefahren hat, um dann mit seinen Freunden im Café zu stillen. Was auch richtig bescheuert. Die Phasen hatte ich auf jeden Fall auch. Aber nö, grundsätzlich würde ich sagen, war schon okay. Ich war jetzt nicht total genervt von der Schule oder so. Es ging.
Dass du Schauspielerin geworden bist, das hört man und liest man in vielen Interviews, war für dich offenbar ziemlich früh klar. Mhm. Auch wenn dir vielleicht nicht gleich klar war, welchen Weg es gehen würde. Du hast, glaube ich, in der Schule schon ein bisschen was gemacht. Mhm. Aber und man weiß, auch das zitierst du, deine Eltern zitierst du gerne, die nicht unbedingt begeistert waren davon, sondern genau. Die sich wie viele, viele Einwandererfamilien wünschen, dass ihre Kinder was ganz Solides machen, genau. Irgendwie so Anwälte werden oder Ärzte oder so. Ne?
Become a doctor, a lawyer, an engineer. Mhm. Ja, genau.
Du hast dann einen Aushang, glaube ich, gefunden.
Genau, in Bonn gab es einen Aushang, junge Leute gesucht für einen Schauspielworkshop am Wochenende, eventuell mit Ausarbeitung eines Stückes. Ich so, okay, interessant. Und davor gab es mal eine Theater-AG in der Schule, so eine Kindertheatergruppe, als ich jünger war. So Sachen habe ich halt gemacht, aber noch nie so richtiges Handwerk gelernt. Und dann mit Tina und Klaus vom Theater Marabu, Junge Bühne Brotfabrik, hatte ich dann tatsächlich meinen ersten Workshop am Wochenende wirklich mit so Handwerk, mit im Raum, mit anderen durch den Raum gehen, auf den Boden rumkriechen, Begegnungsübungen machen, Texte auf dem Boden rumkrabbeln, Laute von sich geben, all diese Sachen, die man halt macht. Das erste Mal einfach Handwerk erlebt und gelernt. Und spätestens da hatte ich dann wirklich Blut geleckt, weil vorher wusste ich nicht so genau. Und das war richtig cool. Und dann haben wir mit dieser Truppe zusammen ein Stück entwickelt, das hieß Zwischenzeit. Und waren damit auch beim Jugendtheatertreffen. Das war übrigens dann auch mein erstes Mal hier in Berlin. In der Wabe haben wir unser Stück gezeigt damals. War ich so 17, 18 oder so?
Du hast ganz viel gemacht, um dich dann beruflich zu orientieren. Du hast ein Praktikum bei Viva gemacht, du hast beim WDR gearbeitet, also bist nochmal nach Köln gezogen, hast da nochmal 6 Jahre gelebt, hast dich für Afrikanistik eingeschrieben. Mhm. Man kann dir nicht vorwerfen, dass du es nicht versucht hast. So.
War echt.
Und dann, da musst du, glaube ich, noch, also die wurde ja auch, die spielte zwar in München, aber wurde in Köln gedreht, die Lindenstraße, da, dein erster Auftritt, glaube ich, 2003. Und hast dann, ich will nichts überspringen, aber wir müssen es doch ein bisschen raffen, 2005 Theater im Keller mit Mitte 20 und dann Kölner Schauspielschule.
Genau. Theater der Keller ist die Schauspielschule sozusagen.
Ach so, das ist die Schauspielschule.
Das ist die Schauspielschule, genau. Relativ spät, wie gesagt, im Medienbereich Praktika gemacht, immer schon. Dann aber dann letztendlich doch nicht so richtig getraut, Vorsprechen und so weiter. Und dann 2005 eine Freundin getroffen, die auf der Schule, Schauspielschule am Theater der Keller war. Und die war auch so, Thema, du laberst mich jetzt seit Jahren voll, du wirst aus der Schauspielschule. Mach doch jetzt endlich mal, geh doch mal zum Vorsprechen. Ich so, ja, sehr gut. Und dann bin ich in dem Jahr zu dem Vorsprechen gegangen am Theater der Keller und das war super, hat direkt geklappt. Und dann war ich da 1,5 Jahre und hat mir eine sehr wohlgesonnene Dozentin, war so, die Schule ist mehr so auf Theater ausgerichtet. Am deutschen Theater, es gibt wenige Frauenrollen, es gibt gar keine Rollen für schwarze Frauen. Wenn schwarze Leute am Theater gebraucht werden, dann malen die sich schwarz an. Es wird ein harter, steiniger Weg, also die wollte mich nicht loswerden, sondern die war mir wohlgesonnen. Was, willst du dich mehr so Richtung Film orientieren und so? Und da habe ich gedacht, vielleicht hat sie recht, vielleicht sind die da offener. Und da hat damals eine Freundin von mir auf die Filmschauspielschule hier in Berlin gewechselt, auch eine private. Und dann habe ich wirklich auch Spaß, oder ich weiß noch, Oktober 2006 bin ich dann nach Berlin zum Vorsprechen. Die haben mich auch direkt genommen und ich fand Berlin eh schon geil. Jedes Mal, wenn ich hier nach Berlin komme, war ich so, was ist das für eine krass geile große Stadt?
Ja.
Und dann hat das geklappt und dann bin ich im Februar 2007 nach Berlin gezogen und habe dann meine Schauspielschule hier beendet.
Und es hat super funktioniert. Also du hast ja auch wirklich dann doch noch diesen Mix hinbekommen. Du hast mit den renommiertesten Regisseurinnen und Regisseuren gespielt.
Ja.
Du hast mit Castorf noch dieses 7-Stunden-Stück an der Volksbühne, glaube ich.
Also tatsächlich, ich habe wirklich so Glück gehabt. Also weil ich meine, meistens muss halt eigentlich an der staatlichen Schauspielschule gewesen sein. HFF, UDK, Ernst Busch. um an diesen Häusern zu spielen. Aber ich war wirklich am BE, ich war am an der Volksbühne, ich war im Schauspielhaus in Köln, ich war im Schauspielhaus in Hamburg, Zürich. Ich war im Schauspielhaus in Zürich, an der Volksbühne. Also an all diesen großen, renommierten Häusern hatte ich das Glück, immer als Gast sozusagen zu spielen. Und das Krasseste war tatsächlich Castorf mit Faust 7 Stunden. Oder am BE mit Les Miserables, da gab es eine Short-Version, die waren nur 6 Stunden und die Long-Version war 8 Stunden. In der Zeit fliegst du nach New York. Meine Mutter hat mich angerufen, war sie, ja, ich wollte nur toi 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 wünschen für die Premiere, wie lang ist denn das Stück? Ich so, 7 Stunden. Die so, bitte? Ich so, 7 Stunden. Die so, du machst heute ein Theaterstück, das 7 Stunden hat, aufgelegt. Wieder angerufen, die so, hey, ich hab das nicht ganz verstanden. Du spielst heute in einem Stück mit, das 7 Stunden geht. Die so, wer kommt denn da? Ich so, Mama, alle, das System ist zusammengebrochen, weil alle kommen wollen. Ich so, also wenn ich darüber nachdenke, ist es schon crazy. Crazy.
Denn es ist auch deswegen so crazy und so schön, weil du dich da nicht entscheiden musstest, sondern weil du zudem aber auch wirklich gute Fernseh- und Filmproduktionen gemacht hast. Genau. Ne? Also sowas, das ist für Schauspielerinnen und Schauspieler dann auch immer eine Chance, wenn das, und das sind ja dann meistens auch ganz gut geschriebene Drehbücher, wie zum Beispiel Miss Adlon, also ein Mehrteiler, wo du weißt, das ist auch so ein Prestigeprojekt, da hängt sich der jeweilige Sender auch richtig rein. Mhm. Da sind gute Kollegen und Kolleginnen und da wird auf Qualität geachtet. Wie es mit der Bezahlung ist, das weiß ich nicht, aber da wird auch anständige Pressearbeit gemacht. Mhm. Sowas ist ja auch immer toll, ne? Mhm. Dass nicht du diejenige oder dass das Ensemble dann die ganze Zeit die Werbetrommel rühren muss, sondern dass man weiß, okay, das wird einfach auch von Senderseite richtig hochgehängt.
Absolut, ja, definitiv. Das war, ich hatte wirklich Glück, also wie gesagt, ich bin da so reingeschlittert in diese Bühnengeschichten, in diesen großen Häusern, wo alle sozusagen Absolventen gerne hinwollen und auch bei den Fernsehproduktionen, es war eine lange, harte Reise. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich direkt zu Beginn meiner Karriere die fettesten Rollen bekommen
habe. Und du hast immer irre viel gearbeitet, genau. Das kann man ja auch mal sagen. Genau. Du hast jetzt auch, und du hast immer auch viele Jobs parallel gehabt.
Ich hatte so viele Jobs, zum Beispiel in Köln während meiner Schauspielschule und auch hier in Berlin letztendlich auch, hatte ich 5 Jobs neben der Schauspielschule. Ich habe gekellnert, geputzt, in einem Kiosk gearbeitet, im Fitnessstudio gearbeitet und gebabysittet. Alles ist parallel noch. Also wirklich, es war richtig, richtig krass. Und in Berlin auch direkt hier angefangen zu arbeiten, Flyer zu verteilen und so weiter. Ich habe immer sehr hart gearbeitet, aber das war auch mal gut, weil ich dachte, du weißt nie, wie es ist mit der Karriere, ob das jetzt klappt als Künstler. Und ich wusste, egal was kommt, ich werde überleben. Mhm. I will survive.
Ja, sehr gut. Und ein gutes Stichwort, um zur nächsten Musik zu kommen. Ruger, Eyes Were You.
Ruger, Asiwaju.
Assis?
Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich es selber richtig ausspreche, das ist nämlich nigerianisch, also eine Ibo, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ein nigerianisches Wort, so heißt, also heißt irgendwie so, ich bin der Held, I'm the King, I'm the Ruler.
So verhält er sich auf jeden Fall, ich habe mir das Video angeschaut, also ich war jetzt gespannt, weil du hattest da auch in anderen Gesprächen schon darauf hingewiesen, dass das so ein Song ist, den du, glaube ich, 3-mal in einem Abend shazamt hast. Genau, oder so, genau. Ne?
Leider muss man, wenn man das Video anguckt, ist man so ein bisschen ernüchtert tatsächlich, so ein bisschen so ein Proll-Song, aber ich war in Ghana und es gibt so eine Bar in Ghana, Republic Bar, wo man so ein bisschen, keine Ahnung, da gehen irgendwie alle hin. Und dann saß ich an dem Abend, wir haben auch uns ordentlich gegönnt an dem Abend und es lief dieser Song und dann habe ich den shazamt und dann sind wir weitergezogen, einfach nur die Straße hoch in die nächsten Bars. Und dann war ich wieder so, ach, was für ein guter Song, wieder shazamt, ich so, oh, ist ja wieder derselbe Song. Also daran merkt man auch, ich hatte auch schon ordentlich von diesen Coconut Shots, die mir da gegeben hat, ordentlich schon einige Intos. Und dann sind wir weitergezogen in einen anderen Laden, da kam wieder der Song, ich so, oh mein Gott, schon wieder shazamt. Und ich finde, wenn man den Song nur hört und auch nicht so richtig auf den Text achtet, der zum Teil ja auch dieses Nigerian Pigeon ist, ich verstehe auch nicht alles, ist das voll, ich liebe die Melodie, ich habe den Song schon 1000 Male gehört, es gibt so ein paar Songs, die man dann immer wieder hören kann und immer noch geil findet und das ist so ein Song, ich höre und bin immer so, es kann doch nicht sein, dass er immer noch so geil ist und das ist so ein Song, den ich so oft, genau, gehört habe, I love it.
Die Schauspielerin Thelma Boabeng ist heute hier zu Gast. Und würde ich es nicht wissen, hätte ich wahrscheinlich am Anfang, als ich die Tür aufmachte und wir anfingen, uns miteinander zu unterhalten, gesagt, du erinnerst mich wahnsinnig an jemanden, den ich inzwischen, glaube ich, auch als Freund bezeichnen würde oder dürfte, ein Schauspieler namens Daniel Zillmann. Bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, ihr seid, ob er das jetzt gesagt hätte oder ob du das jetzt gesagt hättest, das könnte ich jetzt wirklich nur auseinanderhalten, wenn ich eure Stimmen höre. Ja. Aber die Art der Intonierung, des Lachens, ihr seid wirklich große Freunde. Ihr habt euch vor 10 Jahren in Hof, glaube ich, kennengelernt. Genau. Und seid so ineinander geknallt. Und genau. Er hat mir immer ganz viel von dir erzählt und wie toll du bist und meine Freundin Therma. Und ich habe gesagt, ja, ich würde sie gerne einladen, aber man kann sie einfach nicht greifen. Sie ist wie so ein Geist, ja. Sie, so. Und dann habe ich gedacht, irgendwie möchte ich Daniel auch hier einbinden in unser Gespräch. Und ich möchte mich nicht damit hervortun, dass mir besonders gute Sachen eingefallen sind. Das sage ich gleich. Aber bevor ich nichts mache, habe ich gedacht, Daniel, ich werde dir jetzt 3 Fragen stellen. Und ich würde dich bitten, sie zu beantworten und mir zu sagen, was du glaubst, wie sich Therma jeweils entscheiden wird. Und dann werde ich ihr diese Fragen stellen. Oder beziehungsweise umgekehrt.
Ah, okay, cool.
Pass auf, geht los. Du läufst durch die Stadt und plötzlich siehst du eine Katze. Mhm. Und diese Katze schnurrt dir um die Beine und verfolgt dich. Du wirst sie nicht mehr los, diese Katze bleibt plötzlich bei dir. Mhm. Was machst du?
Oh mein Gott, ich werde sie nicht mehr los. Ich würde sie auf jeden Fall dann erstmal mit nach Hause nehmen und mich kümmern. Und weil ich aber wirklich tatsächlich gar keinen Bock habe auf ein Haustier, super viel unterwegs bin, ich würde sie auf jeden Fall nicht einfach, also wenn sie wirklich nicht weggehen will von mir, würde ich sie mitnehmen und dann aber versuchen, den Besitzer zu finden. Aushangen, ich weiß nicht, wie macht man das? Katzen-Nothilfestelle,
ja.
Aushangen machen, Foto, Instagram und sagen, hier, Katze, kommt sie abholen.
Okay, das ist das, was Daniel gesagt hat, als ich ihm die Frage gestellt habe. Was würde Therma tun?
Und Therma geht an einer Katze vorbei, die ihr folgt und die sie nicht los wird. Und sie denkt sich, Security, was soll das? Wieso verfolgst du mich? Und dann fällt ihr vielleicht diese Geschichte ein, als ihre Oma erfahren hat, dass es Lebensmittelgeschäfte für Tiere in Deutschland gibt. Und das fand sie halt, sehr, sehr unglaublich.
Was für eine tolle Geschichte. Weil natürlich, ja klar, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Es gibt Lebensmittelgeschäfte für Tiere.
Ich weiß, meine Oma war hier in den 80ern, vielleicht Anfang 90ern, in so einem Edeka-Markt bei uns vor der Tür. Und dann sind wir da reingegangen und dann stand sie da vor diesen Regalen und war so, what the hell? Was geht hier ab? Ganze Regale voll für Hunde und Katzen.
Ja, natürlich.
Das ist schon krass, ja.
So, die 2. Frage. Therma muss sich entscheiden, 3 Wochen Bali oder 6 Wochen Rom?
3 Wochen Bali.
Okay, mal sehen, was dein Freund sagt.
Ich würde jetzt mal sagen Rom. Also, wir haben uns nämlich mal in Rom getroffen. Da bin ich angekommen und sie hat mich mit dem Auto abgeholt und sie hat mich begrüßt mit den Worten Hola, ¿qué tal? Wollte ich unbedingt was zu essen kaufen. Sie kam gerade aus Spanien und hatte dort am Flughafen dann sofort mit den Leuten irgendwie so ein bisschen so Spanisch geredet und hat gesagt, ach, sorry, wir sind ja in Italien. Und dann sind wir mit dem Auto losgefahren und haben Freunde besucht, die damals noch in Umbrien gewohnt haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Rom, aber ich kann mir sie ehrlich gesagt auf Bali, Beachurlaub, Sonne, Gönnung auch sehr gut vorstellen.
Da hat er vollkommen recht, aber diese Italien-Geschichte ist auch sehr witzig.
Und die letzte Frage spielt eigentlich in meinen anderen Podcast rein, aber mir fiel nichts Besseres ein. Also wir sprechen jetzt hier in der Hörbar auch kurz über Essen. Therma muss sich entscheiden, nie wieder Käse oder nie wieder Schokolade?
Nie wieder Käse.
Therma würde sich definitiv für Schokolade entscheiden.
So sieht's aus.
Ich weiß, bei ihr zu Hause gibt es immer irgendwie Schokolade. Auf ihrem Tisch, in der Schüssel oder so. Sie kredenzt gerne mal richtig schöne, gute Schokolade.
Und das war die disziplinierte Antwort, denn vorher hatte mir Daniel eine längere Antwort geschickt, in der er dann auch noch gesagt hat, dass du dann immer was anbietest und er dann immer so sagt, nein, danke, ich möchte nichts. Wohl wissend, dass du darauf beharrst und er dann doch
Ja, und vor allem, er sagt nicht, ich will nichts, also er guckt mich dann immer an mit, nein, bitte, nein, ich kann doch nicht deine ganze Schokolade. Und während er das sagt, zieht er mir das Ding eigentlich schon aus der Hand und die Tafel ist schon leer. Also soll man nicht so tun, Daniel. Der coolste, netteste,
Toll.
Also wirklich, I love him. Wirklich.
Was für ein wunderbarer Mensch, absolut, ja. Und auch ja. Ein ganz, ganz toller Schauspieler, ja, der toll. Gott sei Dank auch so erfolgreich ist, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Toller Schauspieler, toller Mensch, toller Entertainer, toller Sänger.
Mhm. Total. Wirklich,
also auch gerade in den heutigen Zeiten, auch in der Branche, weißt du, jemanden zu haben, bei dem du weißt, du kannst dich hundertprozentig auf den verlassen, ist dein Ally, der ist an deiner Seite, man kann ihn anrufen, wenn irgendwas ist, wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns, auch wenn wir uns wochenlang mal nicht sehen und hören. I love him, ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch einfach auch.
Und er erzählt ja manchmal auch, ich finde, bei Daniel merkt man, dass der so geliebt wird, dass der in so einer Familie ist, die lustig ist und die ihn genau so als diesen Menschen sieht, ne, weil es ist ja für einen Menschen, für ein Kind und überhaupt auch für einen großen Menschen toll, so bedingungslos gelebt zu werden. Ne,
mit all seinen, und mega großzügig, also mit allem halt einfach, ne, mit Komplimenten, mit Sachen. Mit seiner ganzen Liebe, das ist einfach ein großzügiger, toller Mann. Wirklich.
Und deswegen hast du ihm auch einen Song gewidmet, den wir jetzt spielen? Nee, hast du nämlich nicht. Du bist eine tolle Freundin.
Echt. Ah!
So. Oder was würde dir jetzt für ein Lied einfallen für Daniel?
Nee, wordet, denn früher, ne, super, ja, letzig. Wir haben nämlich mal, ich weiß nicht, ob die Story, die haben wir nämlich in seinem Podcast mal erzählt. Ja. Als wir nämlich in diesem Italien-Umbrien-Urlaub waren, hatte unsere Freundin da gerade ihr Baby, ein paar Monate alt, und die ist dann kurz weg und wir sollten auf die Kleine aufpassen. Und dann haben wir auch, als die Kleine angefangen haben zu schreien, er so, Thelma, sing was. Ich so, sing du doch was. Ich so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann ist mir nur dieses Karnevals-Medley eingefallen und Daniel hat da mitgesungen. Deswegen, es war so witzig und die Kleine fühlte sich auch entertained.
Ja, glaube ich. So, jetzt haben wir, ich glaube, es ist eine Freundin von dir, eine Bekannte, Selina Bostic.
Genau, ist eine meiner besten Freundinnen.
Erzähl.
Selina ist Singer-Songwriterin aus Berlin, auch eine Sister, die jetzt seit, also früher, die macht schon immer Musik, aber jetzt gerade seit ein paar Jahren macht sie so, sie sagt selber, ihre Musik ist Empower-Pop. Also sie versucht wirklich so, unsere Community auch zu empowern. Und dieser Song ist während der Black Lives Matter-Zeit entstanden und wurde auch so ein bisschen zur Hymne dieser Zeit, also Nie wieder leise. Die Community hat sich nochmal so zusammengefunden, man hat sich getroffen, wir waren gemeinsam auf den Demos. Da in der Zeit ist auch meine WhatsApp-Gruppe Black Women X Matter entstanden. Wir sind mittlerweile 700 Menschen da drin, über 700 Menschen, weiblich gelesene Personen. Und dieses Community-Ding, dieses Zusammenkommen, da ist dieser Song entstanden. Und ich war ja auch Teil, also ich habe ganz viel Zeit mit Selina verbracht, deswegen ist dieser Song ganz wichtig. Und auf den Demos und auf den Panels in dieser ganzen Zeit hat uns als Community dieser Song auch total begleitet. Und ich liebe es. Ich würde sagen, das ist so die deutsche Black Lives Matter Hymne.
Heißt Nie wieder leise.
Genau.
Ich schau in den Spiegel und will jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind, warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein, warum fall ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. Ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen. Ich such mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen. Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen. Senke den Blick, schlucke die Tränen. Ich fahr.
Was kann einem Schöneres passieren als Schauspieler oder Schauspielerin, wenn es da einen Regisseur oder eine Regisseurin gibt, die sagt, ey, ich glaube, wir müssen mal was zusammen machen und ich habe da auch schon so eine Idee. Aus dieser Idee, aus diesen Worten ist was ganz Fassbares geworden, das jetzt auch läuft. Man kann es schon in der Mediathek sehen und es wird am
30.09. Ach, das ist morgen ja, Abend, ja. 30.09. um 20.15 Uhr im ZDF. Die Polizistin, das bin ich, und die Sprache des Todes.
Du bist eine Profilerin, die vom BKA an die dänische Grenze geschickt wird. Mhm. Du bist alleinerziehende Mutter. Mhm. Das ist eingebettet so ein bisschen, das taucht immer wieder auf. Mhm. Interessanterweise auch ein Satz, den du da vielleicht selbst ins Drehbuch gesprochen hast oder der dir vielleicht reingeschrieben wurde.
Du musst immer besser sein als die anderen, ja. Oder? Das, was ich zu meinem Sohn sage, ne?
Das, was dir selbst, glaube ich, auch
gesagt hat. Das ist, glaube ich, also nee, das ist tatsächlich Lars, muss ich sagen, ist einer der wenigen. Also
Lars Becker, der
Regisseur. Lars Becker, der Regisseur. Also hier nochmal ein Shoutout an Lars Becker, dem wirklich tollen Regisseur, der wirklich auch ein Ally ist, ne? Wir haben ja am Anfang der Sendung von Allyschaft geredet. Das ist, glaube ich, wenn nicht sogar der einzige deutsche, männliche, weiße Regisseur, der tatsächlich schon seit 20, 25 Jahren migrantische Menschen in seinen Filmen in allen möglichen Rollen besetzt. Wirklich schon immer. Auch in größeren Rollen, in kleinen Rollen und so. Das war schon immer schon sein Ding, dass er nicht erst seitdem die Leute Vogue sind und so denkt irgendwie, wir müssen jetzt ein bisschen diverse werden. Der macht's wirklich schon lange. Und dementsprechend kennt er auch so die Sprache, die man spricht, auch so in migrantischen Familien. Und ich würde mal behaupten, dass fast jede migrantische Person, die ihr lebt mit den Eltern, die ja extra unseretwegen in dieses Land gekommen sind, diesen Satz schon mal gehört haben. Nicht zu sehr auffallen.
Unseretwegen meinst du, meine
Kinder sollen es besser haben. Wir sind wegen euch hier hingekommen. Fallt nicht zu sehr auf. Benehmt euch. Ihr müsst besser sein als die anderen. Ihr müsst euch mehr anstrengen. Auf euch wird mehr geachtet. Ihr dürft nicht irgendwie, ihr dürft keinen missbauen, weil oft ist es ja so, ich weiß nicht, ob du dich da noch, wie es für dich war, aber ich weiß noch, wenn früher ein Artikel in der Zeitung irgendwas stand, dass irgendein Überfall oder irgendwas Schlimmes passiert ist, war der erste Gedanke, und das bestätigen mir viele auch Migras, die ich so kenne, die sagen, hoffentlich war es kein Ausländer. Hat man sich mal gewünscht, weil ich wusste, da sind wir mal alle mitgemeint. Ob es jetzt ein Türke war, ein Schwarzer, whatever. Fakt ist, wenn du eine ausländische Person hast, dann sind wir alle mit in einem Boot sozusagen. Und das ist, dieser Spruch gehört auch dazu. Du musst besser sein als die anderen. Darfst nicht auffallen. Du musst dich so und so verhalten, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der, glaube ich, viele Migranten begleitet.
Hast du das noch in dir? Hast du das Gefühl, das steckt dir so in deinen Muskelfasern? Oder konntest
Total.
Du das? Konntest du das?
Na klar, bin ich jetzt mittlerweile, ne? Also ich bin hier aufgewachsen, Teil der Gesellschaft und so weiter. Aber ich bin, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie Uber oder Taxi gefahren, wenn da ein migrantischer Fahrer ist, wo nicht dieses Gespräch aufkommt. Also ich glaube immer, wenn man dann über politische Situationen oder irgendwie sowas redet, ich höre von allen immer dasselbe. Ey, ich bin seit so und so vielen Jahren hier, ich bin sogar Berliner, ich bin hier geboren. Aber man gehört nie dazu, man ist mal der Ausländer. Wie oft ist mir passiert, dass irgendwie beim Taxiunternehmen zum Beispiel Leute sagen, ja, aber schicken Sie jetzt keinen Ausländer, oder dass die Fahrer dann stehen gelassen werden, ja, schon wieder so ein Kanacke oder was auch immer. Also es wird mir so oft erzählt, dass wie Menschen sich ihnen gegenüber verhalten oder wie sie die Gesellschaft wahrnehmen, obwohl man Teil der Gesellschaft ist, schon seit Jahren hier Steuern zahlt, hier die lebt, Deutsch die Sprache ist, die man am besten spricht oder zum Teil sogar hier geboren ist. Das ist schon krass, das ist schon ein Thema, das viele Migranten sozusagen leider miteinander vereint.
Mhm. Ja. Gehen wir nochmal zurück zur dänischen Grenze, mhm. um noch ein, zwei Sätze über dieses Projekt zu verlieren, denn es ist wirklich wichtig für dich.
Ja.
Und es ist wichtig, dass es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, genau. damit daraus eine Reihe entsteht.
Ja.
Die Polizistin.
Ja.
Also gib uns mal so zwei, drei, nicht zu viel spoilern, aber zwei, drei Sätze vielleicht, die erzählen, worum genau es da geht.
Ich glaube, die Leute, die mich kennen, gehen wahrscheinlich davon aus, dass ich so eine witzige Kommissarin bin. Das ist nicht so. Das war eine schöne, ich glaube, man sieht noch mal eine andere Seite von mir. Das war eine Herausforderung von mir, mal so eine ernste, stringente, professionelle Profilerin zu spielen, die an die dänische Grenze geholt wird, um den Mord einer schwarzen Frau aufzuklären. Mhm. In so eine Kleinstadt gerät, natürlich da auch auf Widerstände stößt, aber einfach mit ihrer Souveränität und ihrer Professionalität da durchgeht und auch so mehr oder weniger die Männer auch so links und rechts so wegquatscht, also leise, aber so wegquatscht und sagt, ich mache hier einfach meinen Job. Spannender Krimi, wenn man die Filme von Lars Becker mag, zum Beispiel Nachtschichten oder sowas, mhm. weiß man auch, der hat immer so einen leichten Humor, der darunter liegt. Das ist immer so seine, in den Dialogen, es schwingt oft immer so ein bisschen so was Humoristisches mit, was auch super toll ist. Was ich auch ganz toll finde an dem Krimi ist, dass es nicht an eine Stadt gebunden ist, sondern es ist wirklich eine Profilerin, die in die Städte gerufen wird, wo sie gebraucht wird. Das heißt, man kann sich bei der nächsten Folge auch drauf freuen und sagen, wo ist sie beim nächsten Mal. Dann hatten wir einen super Cast. Mein Gegenspieler, also der mit Böse sozusagen in der ist Nicolas Ovčarek.
Der ist super.
Ein so super. Großartiger Schauspieler und Theaterspieler und auch letztendlich für mich auch so fast so ein bisschen Mentor. Ich habe so viel von ihm gelernt. Wir haben unsere Szenen so oft geprobt und gesprochen. Ich habe so viel von ihm gelernt und einfach beim Zuhören und Zugucken. Es hat total Spaß gemacht, aber nicht nur er, Artyom Gild, der Polizisten da aus der Stadt spielt zum Beispiel, der mir an die Seite gestellt wird.
So ein Norddeutscher, so ein bisschen.
Aurel Mantai, Tobias Oertel, der meinen Chef spielt, Jane Schirwa, die eine junge Frau spielt, die da mitspielt. Ich will jetzt nicht, sonst vergesse ich am Ende irgendjemand. Ich will einfach nur sagen, es war ein super, super Cast, ein super Team. Divers vor und hinter der Kamera, das war uns wirklich ganz, ganz wichtig. Und es war auch tatsächlich so. Es war ein Set voller Liebe. Wirklich, ich bin ans Set gekommen und wir haben uns alle immer umarmt morgens, erstmal zur Begrüßung. Und es ist ein spannender Krimi, die Deutschen lieben Krimis.
Ja.
Es ist ein spannender Krimi und genau, einschalten bitte unbedingt morgen.
Die Polizistin und die Sprache des Todes läuft schon, aber das ist ja egal, seit ein paar Tagen in der Mediathek. Morgen 20.15 Uhr im ZDF. So, und jetzt werden einige Leute, die wissen, was du machst, deine Arbeit kennen, sagen, was ist mit Tell Me Nothing from the Horse? Das ist großartig, das ist so die Klammer hin zur Anmoderation, die wir hatten. Manchmal passieren einem so Situationen und die sind unangenehm. Man weiß aber schon, okay, ich kann damit was machen später. Ich werde daraus eine Geschichte machen, eine Pointe oder so. Und du hast, wie man das auch von Anke Engelke kennt, was einfach schön ist, auch von anderen Comedians, die Freiheit zu haben, in verschiedene Rollen zu gehen, verschiedene Charaktere zu entwickeln, denen unterschiedliche Biografien zu geben, unterschiedliche Stimmen, auch unterschiedliche Haare in deinem Fall. Und hast dann da, ich weiß nicht, wie viele Frauen es sind, fünf Frauen entwickelt, die, ja, wie würdest du es beschreiben?
Ich würde sagen, ich hoffe, die bilden so einen Querschnitt der Gesellschaft wieder, natürlich auf sehr karikative, ausgestellte Art und Weise. Wir haben so eine Influencer-Tussi dabei, wir haben eine Preaching-Woman dabei, wir haben so eine schwarze AfD-Frau dabei, wir haben eine schwarze Frau dabei, die Plattform whitedevil.com gegründet hat, die genau das Gegenteil ist, die ein totales Problem mit Weißen, nur noch mit Schwarzen, aber auch nur mit Darkskin-Schwarzen zu tun hat. Wenn man aber genau hinhört, dann hört man, dass sie eigentlich einen Ex-Freund hat, der Christian heißt, der weiß es, dem sie immer noch hinterher trauert. Und dann haben wir noch Mary Jo. Das ist meine gechillte Kifferbraut, die so Heal the World, Make it a Better Place mäßig unterwegs ist, die im Girlie sitzt, den ganzen Tag bufft und Flüchtlinge bei sich aufnimmt mit ihrer lesbischen Freundin. Und
ja, aber das ist natürlich auch, das muss so eine Freude sein, mit diesen Klischees und diesen Stereotypen zu spielen. Ja. Aber du lieferst sie in dem Sinne nicht aus, finde ich. Also ich finde, du beschützt sie immer noch. Sie kommen trotzdem total gut rüber.
Ich bin so lange schwanger gegangen mit diesen Figuren und diesen Ideen. Die sind mir, also es ist tatsächlich so, ich glaube, das, was man so als Schauspieler manchmal erreichen will, so, dass man so total abtauchend in die Rolle oder die Rolle einen total übernimmt, das ist bei den Characters 100% so. Wenn ich mich auf den Stuhl setze, in die Kostüme, kommen manchmal Sachen aus mir raus, dass ich manchmal so ein bisschen so, who said that? War ich das? Also es ist wirklich total crazy. Die haben fast zum Teil Kontrolle über mich genommen. Ich überrasche mich selber. Ich liebe die so sehr. Das sind so wichtige Charaktere für mich. Und ich weiß auch, meine Fanbase sozusagen, die meine Comedy liebt, ist auch mal ein bisschen enttäuscht, weil es tut mir auch sehr leid, weil da immer so unregelmäßig was kommt. Aber ich habe einfach festgestellt, ich bin nicht so ein Content-Creator. Ich kann mich nicht hinterher
setzen. Du machst so viele, ich glaube, du könntest das, aber du hast so viele andere Sachen, die ja deine Zeit und deine Energie auch nehmen.
Nicht nur das, sondern tatsächlich, wirklich, ich bin nicht so eine typische, weil ich glaube, die meisten, die so Content createn, die machen ja jeden Tag und haben irgendwie immer Input. Und ich merke, bei dem Ding geht es mir nicht nur um Comedy, sondern es geht mir auch um eine Botschaft. Das letzte Mal hatte ich zum Beispiel A Calling, habe gedacht, ich muss jetzt ein Video machen bei dem Geheimtreffen der AfD.
Hast du ja gemacht.
Da bin ich richtig aufgewacht und war so, okay, da wollen die Girls wieder was zu sagen. Ja, das heißt,
sehr gut.
Da brauche ich immer so ein bisschen, ich kann mir nicht jeden Tag was aus den Fingern saugen und möchte ich gar nicht. Deswegen müssen sich die Leute einfach gedulden, aber wenn dann was kommt, dann richtig heftig.
Gut, dann haben wir jetzt noch einen Song, mit dem wir das Gespräch abschließen. Und zwar Aisha Vibes, Pull Up. Mhm. Wofür steht das?
Aisha Vibes ist auch eine afrodeutsche Musikerin, Rapperin, die man unbedingt auch googeln und der folgen sollte auch auf Instagram, die super cool ist. Was die sehr, sehr gut kann, ist zum Beispiel so Freestyles machen und so. Ich glaube, du kannst ihr so ein Wort hinwerfen, dann macht die was daraus. Aber was ich super cool finde, auch an diesem Album vor allem, das heißt Elevate, das sind so empowernde Frauensongs. Also wenn ich zum Beispiel dabei bin, mich fertig zu machen zu Hause und mich schminke und so halbnackt durch die Wohnung laufe und meine Klamotten, die da durch die Wohnung geworfen habe, suche, dann höre ich ihre Musik und das ist so richtig empowernd und sie ist immer so, ich gehe meinen Weg, ist mir egal wie und ich pack das schon und ich brauche euch nicht und oder ich liebe euch dafür, dass ihr mich unterstützt und so. Es ist halt so positive, motivating Frauenpower total und es gibt auch ein Musikvideo von ihr, in dem ich auch mitgespielt habe. Finesse, das ist auch so ein Afrobeat-Hit, den sie nachgemacht hat, sozusagen. Also
gecovert
hat, den sie covern durfte, sozusagen. Finesse heißt der Song. Mhm. Und da gibt es auch ein tolles Video zu. In dem Video bin ich auch dabei.
Thelma Burbank, morgen im analogen Fernsehen, 7:45, die Polizistin im ZDF, aber auch in der Mediathek. Und Tell Me Nothing from the Horse, Erzähl mir keinen vom Pferd, als YouTube-Format auf YouTube.
Genau.
Was für ein Wunder. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier. Jetzt darfst du wieder schnell weiter, in den nächsten Zug.
Es war so schön. Vielen
herzlichen Dank für deinen Besuch.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.